Matthäus 27. Jetzt sind die Römer dran. Frühmorgens beschlossen die Oberpriester und die Leute aus dem Volk, die was zu sagen hatten, Jesus an die Besatzungsmacht, also die römischen Behörden, auszuliefern. Ihr Ziel war es dabei, dass Jesus noch am selben Tag im Eilverfahren die Todesstrafe bekommen sollte. Darum legten sie Jesus Handschellen an und zogen mit ihm zum Bürogebäude des obersten Gerichtshofs der Römer. Judas nimmt sich einen Strick. Judas, der Typ, der Jesus verraten hatte, bekam plötzlich große Gewissensbisse, als er mitbekam, dass man Jesus die Todesstrafe verpassen wollte. Er ging zu den Oberpriestern und knallte ihnen die ganze Kohle hin, die er für den Verrat bekommen hatte. »Ich habe einen großen Fehler gemacht. Ich habe ihn einen Unschuldigen ans Messer geliefert«, sagt er. »Das ist uns doch egal«, meinten die nur. »Nimm dein Geld und verschwinde. Wir haben nichts mehr mit dir zu tun.« Judas rannte wie ein Irrer zum Tempel, nahm das ganze Geld und schmiss es dort auf den Boden. Dann holte er sich einen Strick und erhängte sich im Park. Die Oberpriester sammelten das Geld auf, waren sich aber unsicher, was sie damit nun machen sollten. Können die Scheine nicht im Tempel lassen? Da klebt ja Blut dran. Sie bequatschten das Thema und beschlossen schließlich, eine Stiftung zu gründen. Zweck der Stiftung war, einen Friedhof für Leute zu finanzieren, die anderswo nicht begraben werden konnten. Sie kauften dann das Feld von einem Grundstücksmakler. Diesen Friedhof nennt man noch bis heute Friedhof, an dem Blut klebt. Und so wurde auch wieder eine Vorhersage von dem Propheten Jeremia war. Der machte nämlich die Ansage, sie nahmen 3000 Euro, das war er den Leuten von Israel wert, und kauften damit ein Feld von dem Töpfer, so wie Gott es wollte. Das Todesurteil. Schließlich brachten sie Jesus zu dem Befehlshaber der Besatzungsmacht, Pontius Pilatus. Er fragte Jesus sofort: »Sind Sie jetzt der Präsident von den Juden?« »Du sagst es«, antwortet Jesus. Jetzt traten die religiösen Führer auf die Bildfläche und versuchten mit allen Mitteln einen guten Anklagepunkt zu finden, für den er verurteilt werden könnte. Jesus sagte die ganze Zeit kein Pieps. »Hören Sie nicht, was die hier so alles gegen Sie vorbringen?«, fragte Pilatus. Aber Jesus sagte weiter keinen Ton. Pilatus fand das ziemlich merkwürdig. Die Befehlshaber hatten zu der Zeit das Recht, zur Passaparty einmal im Jahr einen Gefangenen einfach so freizulassen, den sich die Leute aussuchen durften. In diesem Jahr war noch ein anderer Mann verhaftet worden, weil er einige Menschen ermordet hatte. Der hieß Barabbas. Als sich jetzt sehr viele Menschen im Gerichtssaal versammelt hatten, fragte Pilatus in die Runde: »Wen soll ich dieses Jahr zur Feier des Tages freilassen, Barabbas oder Jesus, den ihr auch diesen Christus nennt?« Er hatte nämlich schon längst kapiert, dass hinter der Verhaftung von Jesus nur ein Komplott der religiösen Führung steckte, die neidisch auf ihn war. Übrigens, als Pilatus gerade mitten in der Verhandlung saß, kam plötzlich eine SMS von seiner Frau rein. Die schrieb: »Du musst diesen Typen in Ruhe lassen, er hat nichts getan. Ich hatte letzte Nacht einen Albtraum gehabt, nur wegen ihm.« In der Zwischenzeit hatten die Oberpriester und die religiösen Leiter aber schon die ganze Masse aufgestachelt. Wenn Pilatus wiederkommt, sollten alle gleichzeitig rufen, dass Barabbas freikommen soll, aber nicht Jesus. Als dann der Befehlshaber Pilatus wieder mit der Frage ankam, wen soll ich jetzt freilassen, brüllte die ganze Menge: »Barabbas, Barabbas, Barabbas. Und was soll ich mit diesem Jesus machen?« Da schrien alle wie verrückt aus dem Mund: »Todesstrafe, Todesstrafe, ans Kreuz mit ihm, ans Kreuz mit ihm.« »Weswegen soll ich ihn denn verurteilen? Was hat er denn Schlimmes verbrochen?« rief Pilatus etwas verzweifelt. Doch die Leute waren alle wie im Rausch. Sie brüllten nur noch:
Todesstrafe, Todesstrafe, kreuzigt ihn.
Pilatus war klar, dass er keine Chance gegen die Meute hatte, die immer lauter wurde. Er ging zum Waschbecken, das im Saal angebracht war, und wusch sich demonstrativ vor allen Leuten die Hände. Dann sagte er: Ich für meinen Teil habe mit der Hinrichtung von diesem Mann nichts zu tun. In meinen Augen hat er nichts verbrochen. Die Verantwortung dafür müsst ihr tragen. Da brüllten die Leute noch lauter: Ja, wir und unsere Kinder, wir stehen dafür gerade. Die Verantwortung tragen wir.
Dann entließ er Barabbas aus der Haft, aber Jesus wurde abgeführt.
Schließlich gab Pilatus den Soldaten den Befehl, Jesus zu foltern und anschließend zu töten. Er unterschrieb den Vollstreckungsbefehl.
Jesus wird gefoltert und fertig gemacht. Die Soldaten nahmen Jesus mit in den Innenhof des Regierungsgebäudes der römischen Besatzungsmacht. Dort traten alle Soldaten aus der Abteilung zusammen. Sie zogen ihm die Kleidung aus und legten Jesus einen roten Umhang um die Schulter. Sie bogen ihm eine Krone aus Stacheldraht zusammen und die drückten sie ihm auf den Kopf. Dann gaben sie ihm ein Eisenrohr in die rechte Hand und fingen an, sich auch noch über ihn lustig zu machen.
Oh, großer Meister, du bist der Chef der Juden.
Nacheinander spuckten sie Jesus ins Gesicht und schlugen ihn mit einem weiteren Eisenrohr auf den Kopf. Als sie irgendwann den Spaß daran verloren hatten, zogen sie wieder an und führten ihn ab zu dem Ort, wo die Hinrichtung stattfinden sollte. Am Kreuz. Auf dem Weg dorthin stand gerade ein Mann am Straßenrand. Der hieß Simon und kam aus der Stadt Kyrene. Man befahl ihm, das Holzkreuz zu tragen, an das Jesus genagelt werden sollte. Sie brachten ihn an den Platz von der Stadt, an dem immer die Hinrichtungen stattfanden. Die Stelle nannte man auch Golgatha. Übersetzt heißt das Schädelplatz. Die Soldaten wollten Jesus eine Schmerztablette andrehen, damit er die Hinrichtung irgendwie, damit die nicht ganz so weh tat, aber er wollte das nicht. Nachdem sie Jesus an das Kreuz genagelt hatten, verlosten sie unter sich seine Kleidung. Die Soldaten setzten sich neben das Kreuz und beobachteten den Rest der Hinrichtung. Über dem Kreuz hatten sie ein Schild aufgehängt, da stand drauf: Das ist Jesus, der Präsident der Juden. Zur gleichen Zeit fanden noch zwei andere Hinrichtungen statt. Die Männer hingen rechts und links von Jesus an ihren Kreuzen. Beides waren Diebe. Die Menschen, die vorbeigingen, rissen Witze über Jesus und machten sich über ihn lustig.
Ah, du wolltest doch sogar den Tempel abreißen und ihn in 3 Tagen wieder aufbauen, ha? Und nun? Kümmere dich doch erstmal um dich selbst. Komm vom Kreuz wieder runter, wenn du wirklich der Sohn von Gott bist.
Natürlich war die religiöse Führungsebene, die Theologen und die Leute, die was zu sagen hatten, alle auch da. Und sie machten ebenfalls ihre Späße.
Jedem hat er geholfen, aber für sich selber kriegt das wohl nicht hin. Hey, wenn du wirklich der Präsident der Juden sein willst, dann mach dich doch los und komm runter von deinem Kreuz. Dann würden sogar wir an dich glauben.
Er hat ja immer sehr auf seinen Gott vertraut. Wollen wir doch mal sehen, ob Gott sich immer noch zu ihm stellt und ihm hilft. Er hat doch behauptet, ich bin der Sohn von Gott. Auch die beiden Verbrecher, die neben ihm hingerichtet wurden, machten ihre Witze über ihn. Jesus stirbt. Gegen Mittag wurde es plötzlich total dunkel. Über 3 Stunden war es überall wie Nacht. Plötzlich schrie Jesus in seiner Muttersprache: Eli, Eli, lama asabtani. Was so viel heißt wie: mein Gott, warum bist du nicht mehr da? Einige von den Schaulustigen rafften es nicht und dachten, er würde den Propheten Elia rufen. Aber
Einer wollte Jesus dann was zu trinken geben. Er steckte einen nassen Schwamm auf einen Stab und hielt ihn Jesus an den Mund. Die anderen machten dumme Sprüche. »Bleib hier! Vielleicht kommt ja tatsächlich Elia vorbei und hilft ihm!« Plötzlich schrie Jesus noch einmal laut auf. Dann starb er. In derselben Sekunde zerriss der Vorhang, der im Tempel vor dem allerderbsten und heiligen Bereich hing, ganz von oben bis unten. Es gab ein total heftiges Erdbeben und sogar einige Felsen explodierten förmlich. Auf dem Friedhof öffneten sich Gräber und ein paar von den Leuten, die immer das getan hatten, was Gott gut findet, wurden plötzlich wieder lebendig. Sie gingen sogar aus den Gräbern direkt in die Stadt, wo viele Leute sie gesehen haben. Der Chef der Armee und die Soldaten, die das Ganze bewacht hatten, bekamen spätestens beim Erdbeben total den Schiss. Und alle sagten, dieser Mann war wirklich der Sohn von Gott. Viele von den Frauen aus der Gegend Galiläa waren auch mit in Jerusalem. Sie hatten sich immer um Jesus gekümmert und jetzt beobachteten sie alles aus einiger Entfernung. Maria, die aus dem Ort Magdala war, eine andere Maria, die Mutter von Jakobus, und die Frau von Zebedäus, die Mutter von Jakobus und Johannes, waren auch da. Jesus wird beerdigt. Abends kam ein sehr reicher Mann aus Arimathäa vorbei, der hieß Josef und war auch ein Fan von Jesus. Er ging zu Pilatus und beantragte die Überführung der Leiche von Jesus. Pilatus unterschrieb den Wisch. Josef nahm die Leiche, wickelte sie in ein Tuch und übergab sie einem Leichenbestatter. Noch am selben Tag wurde Jesus auf einen Friedhof begraben, und zwar an der Stelle, wo Josef eigentlich mal beigesetzt werden wollte. Die beiden Marias setzten sich abends noch an das Grab. Türsteher am Grab von Jesus. Am nächsten Morgen war Sabbat, der religiöse Feiertag der Juden. Da kamen wieder die Oberpriester und die Pharisäer, diese religiösen Streber, zusammen zu Pilatus. Sie sagten zu ihm, dieser Mann hat mal behauptet, er würde nach 3 Tagen wieder lebendig werden. Es wäre wichtig, dass Sie bis dahin ein paar von Ihren Security-Leuten an das Grab stellen, nur um auf Nummer sicher zu gehen. Sonst klauen die Leute noch seine Leiche nachts und dann haben wir ein Problem, weil sie das Gerücht verbreiten können, er wäre tatsächlich wieder lebendig geworden. Meinetwegen, war seine Antwort. 2 Leute will ich dafür abstellen. Tun Sie, was Sie nicht lassen können und lassen Sie das Grab von mir aus bewachen. Sie gingen sofort dorthin, machten eine Absperrung um die gesamte Grabstelle und stellten 2 Männer als Wache ab.